Weißt du, was gemein ist? Wenn du deine Oma die Treppe runterstürzt und sagst, Oma, was kannst du schnell laufen? Das ist gemein. Weißt du, was auch gemein ist? Wenn ich von meiner kleinen Tochter, die 3 Jahre alt ist, erwarte, dass sie die Quadratwurzel aus 392 berechnen kann, das ist auch gemein. Und wenn ich zu dir sage, lebe als Nachfolger Jesu und ich sage dir nicht, wie es gehen soll, dann ist das auch gemein. Und wenn Jesus das so getan hätte, dann wäre das absolut unfair. Wenn man eine Forderung oder eine Erwartung an einen Menschen hat, dann muss er oder sie auch in der Lage sein, diese Forderung oder Erwartung auch entsprechen zu können. Und das gilt auch für Christen, die ja per Definition Lehrlinge sind, nämlich Lehrlinge von Jesus, Nachfolger. Jesus hat am Ende seines Dienstes hier auf Erden seine Erwartung sehr klar formuliert. Und er hat auch die Voraussetzung geschaffen, indem er seine Jünger damit mit dem Heiligen Geist erfüllt hat. Wir haben letzte Woche da was drüber gehört, dass der Heilige Geist uns gegeben ist, dass wir in der Kraft Gottes leben können. Nicht aus uns selbst heraus, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Und er hat da keine großen Interpretationsspielräume gelassen, so nach dem Motto, das könnte man so verstehen, könnte man aber auch anders verstehen. Jesus hat sehr klar gesagt, geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alle Gebote, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Das ist kein Auftrag für einige besonders begnadete und begabte Christen, für so eine geistliche Elite, sondern das ist ein Auftrag, der jedem von uns gilt, der sagt, ich bin Christ. Das heißt, ich bin ein Nachfolger Jesu. Man könnte ja manchmal denken, wenn man so die Christenheit sich anschaut, dass Jesus gesagt haben könnte, warte mal ab, setzt euch hin, genießt den Kaffee und die tolle Gemeinschaft. Hat aber nicht gesagt. Er hat gesagt, geht hin. Das können wir im Leben von Jesus sehen. Wenn wir am Ende des Matthäus-Evangeliums stehen, so im Geist, und sehen wir, wie Jesus hingegangen ist, wie er das Volk oder das Land Israels durchzogen hat, wie er Menschen begegnet ist. Wir können das in der Apostelgeschichte sehen, wie das die Jünger gemacht haben, wie sie losgegangen sind. Am Anfang die Jünger, die sind zu den Juden gegangen und dann gibt es diesen Shift ungefähr in der Mitte der Apostelgeschichte, wo dann Paulus stärker in den Fokus kommt, der Heidenmissionar ist, der bis an die Enden der Erde geht. Im Römerbrief sagt er uns, ich will sogar bis nach Spanien. Was damals so ziemlich das Ende der damaligen bekannten Welt war, auf dieser Seite der, auf der westlichen Seite. Dann sagt Jesus, tauft sie. Taufen ist nicht irgendwie eine tolle Zeremonie. Und was Taufe genau ist, darüber streiten sich die Christen ja auch schon seit vielen hundert Jahren. Ist es einfach nur ein Sakrament, also eine sichtbare Handlung für eine unsichtbare Wirklichkeit? Ist es nur ein symbolischer Akt? Ist das Beträufeln von Kindern mit Wasser eine Taufe, eine Segnung oder eine Taufe oder eine Segnung unter Zuhilfenahme von Wasser? Darüber können wir uns als Christen streiten. Ich will das auch nicht lächerlich machen, darüber kann man diskutieren, aber ich habe eine ganz einfache Antwort, unter der sich, glaube ich, alle Christen vereinen können. Lass dich taufen. Darüber sind wir uns, glaube ich, irgendwie alle einig. Taufe ist wichtig. Und der dritte Imperativ, den Jesus hier in seinem ganz klaren Missionsbefehl genannt hat, ist, dass wir die Menschen lehren sollen, alles, was Jesus geboten hat. Und am Ende des Matthäus-Evangeliums ist auch ziemlich klar, was er damit gemeint hat. Im Matthäus-Evangelium hat Jesus nämlich von 5 Redeblöcken etwas gesagt, oder Matthäus hat das berichtet und hat das so konzipiert, dass es 5 klar abgegrenzte Reden gibt von Jesus, wo also wichtig ist, was ein Jünger von Jesus an Erkenntnis haben muss. Was muss ich von Jesus verstanden haben, was es bedeutet, die Lehre Jesus in sich aufzunehmen? Und das soll ich aber auch noch leben. Das spricht also den Ethos an, das richtige Handeln. Darum geht es dann als Christ, wenn ich diese Begegnung mit Jesus hatte. 5 Redeeinheiten, wir haben in diesem Jahr diese Predigtreihe unter einen ganz großen Kontext gestellt, die Big 5, 5 große Redeblöcke. Und jeder dieser Redeeinheiten endet mit den ähnlichen Worten. Daran kann man das auch sehen, wie Matthäus das konzipiert hat, gewissermaßen literarisch auch. Nachdem Jesus zu Ende gesprochen hatte, heißt es nämlich am Ende dann immer. Das kommt bei allen 5 Redeblöcken. Da ist am Anfang die Bergpredigt, darüber haben wir am Anfang des Jahres gesprochen, die Jüngerrede, die Gleichnisrede und jetzt wollen wir über die sogenannte Gemeinderede sprechen, die Endzeitrede folgt dann noch. Auffällig in der Gemeinderede in Matthäus 18, da geht es um das Miteinander in der Gemeinde. Jesus hat nur noch seine Jünger vor sich. Später kommt das Volk wieder dazu. Es gab ja immer verschiedene Phasen. Jesus hatte manchmal nur seine Jünger vor sich, manchmal hatte er nur drei, mit denen er ganz eng zusammen war, Petrus, Johannes und Jakobus. Manchmal hat er das ganze Volk vor sich und hier hat er nur seine Jünger, die ihn quasi umgeben. Erst in Kapitel 19 kommt das Volk wieder und die Gegner von Jesus kommen sehr, sehr präsent in den Fokus dann, weil das sind diejenigen, die Jesus später ans Kreuz nageln werden. Hier in Matthäus 18 kann man grob zwei Teile unterscheiden. Da geht es am Anfang geht es um die Kinder und um die Kleinen, die Geringen. Und im zweiten Teil geht es um den Bruder, der gegen dich gesündigt hat. Und beide Teile schließen mit einem Gleichnis ab. Der erste Teil, der endet mit einem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich werde nächste Woche darüber sprechen. Und der zweite mit dem Gleichnis vom unbarmherzigen Sklaven oder Luther übersetzt, oder in der Lutherbibel heißt es dort, das Gleichnis vom Schalksknecht. Beide Gleichnisse enden mit einem konkreten Hinweis, der auf den Vater im Himmel lenkt. Und darum geht es auch. Einer der zentralen Verse ist Beziehung zu Jesus. Und Jesus ist in unserer Mitte. Vers 20, da heißt es nämlich, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist der zentrale Vers in dieser Rede. Darauf läuft alles hin. Das war im Alten Testament schon wichtig, dass Gott mitten unter ihnen ist. Dass die Gegenwart Gottes irgendwo erkennbar ist. Durch die Feuersäule ist Gott seinem Volk vorausgegangen in der Wüste. Es gab später im Zelt der Begegnung oder im Tempel später dieses Allerheiligste, wo Gottes Gegenwart da war in seinem Volk. Einmal im Jahr durfte man dort hinein. Und Jesus sagt, jetzt, bei euch ist es anders, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Dann bin ich mitten unter ihnen. Dann ist die Gegenwart Gottes mitten unter euch. Das, was man früher als hoher Priester einmal im Jahr erleben durfte, darf die Gemeinde Jesu immer erwarten, wenn sie sich zu zweit oder zu dritt in seinem Namen versammelt. Deswegen ist es auch so gefährdet, wenn die Gemeinschaft in Gefahr kommt. Und darüber geht es in dieser Gemeinderede. Wie soll das Miteinander unter den Christen denn sein? Wenn wir Gemeinde, das griechische Wort Ekklesia, die Herausgerufenen, wenn das ist, wenn sie zusammenkommt, was ist dann der richtige Umgang? Welches konkrete Verhalten? Der Evangelist Johannes zitiert Jesus in Kapitel 13 und bringt gewissermaßen eine Essenz, eine Substanz dieser ganzen Rede auf einen Punkt. Er sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das könnte man sagen, ist die Substanz von dem, was in diesem ganzen Kapitel 18 dran ist. Ich möchte heute starten mit den ersten 5 Versen dieser Rede aus Matthäus 19 und das Thema der Predigt lautet groß, größer, am größten. Das ist nämlich die Frage. Die Frage kommt von den Jüngern. Wer ist eigentlich der Größte? Jesus spricht von Anfang an immer über das Reich Gottes und seine Jünger sind schon ganz gespannt, was das wohl für ein Reich wird. Was wird das wohl für ein Königreich werden, wenn Jesus endlich seine Herrschaft aufrichtet? Sie sind immer dabei, wenn die Menschen strömen zu Jesus, wenn sie versuchen, ihn zum König zu machen, wenn sie begeistert sind von Jesus. Also der hat echt irgendwie sowas Anziehendes. Und im ganzen Volk ist die Frage, was ist das für ein Mensch? Was ist dieser Jesus aus Nazareth? Einige halten ihn für einen Propheten. Einige glauben, er ist ein dämonisierter Mensch. Oder ist er der Messias, der von Gott gesandte Retter? Das haben zumindest die Jünger für sich so beantwortet. Petrus sagt das an einer Stelle sehr zentral. Du bist der Messias, der Sohn Gottes. Und die Frage unter den Jüngern entstand sofort, was wird wohl mein Posten sein? Welchen Posten werde ich wohl bekommen? Was ist mein Part? Und es gab ein politisches Geschachere unter den Jüngern Jesu. Und ich steige mal ein in dem Text, Kapitel 1, Vers 18. Stopp, zu viel. Etwa zu dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist der Größte im Himmelreich? Da rief Jesus ein kleines Kind zu sich und stellte es vor sich hin. Dann sagte er, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Deshalb, wer so gering wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Jesus wird also mit dieser Frage konfrontiert. Wer ist der Größte? Wer ist der Wertvollste in deinem Reich? Welche Ordnung gibt es bei dir? Was muss ich tun, um ganz oben zu sein? Und wir müssen uns bewusst machen, zunächst einmal, Jesus hat diese Frage letztlich auch provoziert. Er hat ja immer davon gesprochen, vom Reich Gottes. Und ein Reich, ein Königreich, hat immer Strukturen, hat Hierarchie. Da gibt es ein Oben und ein Unten, das hat Jesus auch an einigen Stellen gesagt. Und das ist auch eine naheliegende Frage, wer ist denn der Größte? Wir finden diese Passage im Matthäusevangelium ähnlich in den anderen sogenannten synoptischen Evangelien. Das sind also die ersten drei Evangelien im Neuen Testament. Matthäus, Markus, Lukas. Und da gibt es viele Parallelen. Das Johannesevangelium sticht da etwas heraus, hat einen anderen Aufbau, einen anderen Kontext. Und im Markus-Evangelium ist es sehr spannend, wo diese gleiche Situation ähnlich beschrieben wird. In Markus 9 da heißt es, und als er daheim war, fragte er sie, also sein Jesus fragt seine Jünger, was habt ihr auf dem Weg verhandelt? Jesus hatte mitgekriegt, da gab es Getuschel hinter ihm. Die Leute haben so die Köpfe zusammengesteckt und miteinander getuschelt. Und Jesus sagt, was habt ihr denn miteinander besprochen die ganze Zeit? Er wusste es schon, aber er wollte es nochmal hören. Da ist erstmal Schweigen im Walde. Da heißt es nämlich Vers 34, sie aber schwiegen, denn sie hatten miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Da haben sie sich also so richtig, wie in der Politik, darüber verhandelt, wer hat welchen Posten. Das erinnert doch auch an Politik so, oder Wirtschaft, die Ellenbogenmentalität. Wer am meisten Macht hat, der setzt sich durch. So funktioniert es doch. So funktioniert es damals und so funktioniert es heute. Wer hat die höchste Position im Reich Gottes? Ich werde das Ministerium XY bekommen. Auch in der deutschen Regierungsbildung ja immer wieder spannend, dass eine kleine Partei aus dem Süden Deutschlands immer auch irgendwelche besonderen Ministerien haben muss. Da geht es um Größe, da geht es darum, dass man sich etwas erkämpfen muss, dass man sich abrackern muss, dass man etwas gewinnen muss, dass man etwas erreichen muss. Gerd Meyer hat in seinem Kommentar das sehr passend formuliert. Er sagt, noch immer lebt in den Jüngern, was der Teufel in Eden in ihre Seele senkte. Groß sein zu wollen, selbst etwas sein zu wollen, eben zu sein wie Gott. Und wo man groß sein will, entspringt Neid und Mord. Wir denken an die Situation im Paradies, wo auch die Frage war, wie kann ich unabhängig von Gott sein? Das war nämlich die Lüge von Satan. Und direkt danach die Söhne von Adam und Eva in einen Streit geraten und einer danach ist am Ende tot. Was für ein Drama. Vergleichen. Ich bin groß, du bist größer. Ich bin am größten. Schon interessant, auch wenn man sich so Kinder im Grundschulalter sich so manchmal vor Augen führt. Mein Sohn ist jetzt in der 4. Klasse. Genau das Gleiche. Wer ist am stärksten? Wer hat die beste Note? Ich habe einen Punkt mehr als mein Freund. Genau das Gleiche. Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph, hat gesagt, Vergleichen ist der Anfang der Unzufriedenheit und das Ende vom Glück. Vergleichen ist der Anfang der Unzufriedenheit und das Ende vom Glück. Und hier in Eden, damals im Paradies, hat ein Emanzipationsprozess stattgefunden. Emanzipation bedeutet wörtlich aus der Hand fallen. Der Mensch ist Gott aus der Hand gefallen. Und das passiert hier unter den Jüngern Jesu genauso. Sie sind Gott aus der Hand gefallen. Das kriegt man nicht so leicht aus der alten Natur heraus. Diese Frage kursierte unter den Jüngern Jesu und sie kursierte später in der Gemeinde. In der alten Kirche kursierte diese Frage. Wir können das daran sehen, dass Paulus darauf Bezug nimmt in Römerbrief, wenn er sagt, denn ich sage euch, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß seines Glaubens aufgeteilt hat. Also da geht es auch schon um diese innere Gesinnung. Oder wenn wir uns den Christus-Hymnus vor Augen führen, den Paulus zitiert im Philipperbrief, dieses alte Lied, eines der ältesten christlichen Texte, darauf nimmt Paulus Bezug. Er führt diesen Text ein, indem er sagt, seid so unter euch gesinnt. Spannendes Wort, gesinnt heißt, denkt so. Habt diese innere Haltung, wie Christus, wie es auch der Gemeinschaft mit Christus entspricht. Also du kannst eine innere Gesinnung haben, die entspricht Christus als Christ. Und du kannst als Christ eine Haltung haben, die entspricht Christus überhaupt nicht. Darum geht's. Und Paulus sagt zu den Philippern, nimm diese Gesinnung ein und dann geht's los. Er, und damit meint er Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wenn wir solche Fragen in unserer Gesellschaft stellen, wer ist der Größte? Dann hören wir Antworten, ja, der da besonders tüchtig ist. Der intelligent ist, der die richtigen Beziehungen hat, der am meisten mit seinem Ellenbogen arbeiten kann, der am intrigantesten ist. Und von Jesus hört sich das aber jetzt gleich ganz anders an. In Vers 2, da rief Jesus ein kleines Kind zu sich an die Seite. Ich stelle mir so vor, so ein kleines Kind. Er stellt es vor sich hin und dann sagt er, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Jesus antwortet also, indem er ein Kind herbeiruft, ein Szenario aufbaut und dieses Bild von diesem Kind wird die ganze Rede bestimmen. Es geht immer wieder darum, was bedeutet es, Kind Gottes zu sein? Dieser Begriff Kind ist ein ganz zentrales Wort und die Kindschaft Gottes ist hier im Fokus. Und Jesus sagt, ihr tickt völlig falsch. Ihr tickt völlig falsch. Ihr müsst eure Gesinnung, euer Denken total ändern. Jesus antwortet zunächst auf eine Frage, die gar nicht gestellt worden ist. Die haben gefragt, wer ist der Größte? Und Jesus antwortet auf die Frage, wie kommt man überhaupt ins Himmelreich hinein? Das ist eine spannende Sache. Für Jesus ist es also offensichtlich wichtiger, die Frage zu beantworten, wie kommen wir ins Himmelreich hinein? Wie kommen wir in das Reich Gottes hinein? Das ist ja so, dass jedes Reich, jede Nation hat seine Grenzen. Europa ohne Grenzen ist ja relativ jung. Selbst da haben wir noch Grenzen. Aber es gibt keine Grenzzäune mehr, es gibt keine Stationen mehr, es gibt keine Wachposten mehr, es gibt keine Zollstationen mehr, wo man Geld zahlen muss, wenn man irgendwie was verzollen muss. Jedenfalls innerhalb von Europa nicht. Und wenn du in ein bestimmtes Land hinein willst, war das aber sehr, sehr lange normal, dass du bestimmte Bedingungen erfüllen musst. Zoll zahlen, bestimmte Bedingungen erfüllen. Ich zum Beispiel bin 2007 im Libanon gewesen. Habe dort eine Dienstreise gemacht, damals mit den Baptisten in Bayern. Und hatte einen Stempel in meinem Reisepass. Stand drin, ich war im Libanon. Man hat mir gesagt, als ich aus dem Libanon rausgefahren bin und in Deutschland wieder ankam, mit diesem Reisepass kommst du zum Beispiel nach Israel gar nicht rein. Weil Israel und Libanon im Krieg miteinander sind. Und die Leute, die Libanon besucht haben, die wollen die Israelis gar nicht dort gerne sehen. Also ich habe die Bedingungen nicht erfüllt. Und wenn du in die USA reisen willst und Mitglied von Al-Qaida bist oder von den Al-Aqsa-Brigaden, dann wirst du da nicht herzlich willkommen. Wenn die das irgendwie mitkriegen, dass du zu diesem Club gehörst, dann kannst du direkt umdrehen. Meine Frau hat es mal gehabt, 2000, da ist die nicht als Al-Qaida, sondern meine Frau wollte dort eine Familie besuchen und sie hat bei der Einreise hat sie fälschlicherweise gesagt, dass sie dort als Au-pair-Mädchen irgendwie arbeiten würde. Die haben das falsch verstanden und haben gesagt, liebe Frau Draht, so hieß sie damals noch, war noch nicht Achtermann, sie musste sofort ins Flugzeug und konnte wieder nach Europa fliegen. Das war eine lange Reise. Einmal nach Amerika hin, nächsten Tag wieder nach Amerika zurück. Begleitet von zwei netten amerikanischen Polizisten. Ich hätte gerne dieses Foto gekriegt vor dieser Wand da, weißt du, so mit so diesen verschiedenen Positionen, die man als Gauner dann machen muss. Es gibt Bedingungen. Und auch in Deutschland ist es so, es gibt Bedingungen. Und im Reich Gottes ist es auch so. Jesus sagt, du brauchst eine innere Haltung, wenn du in das Reich Gottes hineinkommen willst. Du kannst deine Intelligenz zur Seite packen, du kannst dein Geld zur Seite packen, du kannst deine Macht, deine Ellbogen, alles zur Seite legen. Da wirst du nicht in mein Reich hineinkommen. Und ich kann mir richtig vorstellen, Jesus spricht dir, ich wiederhole das, Jesus spricht zu seinen Jüngern. Das ist eine so ernste Aussage. Das ist eine ernste Aussage, weil die Jünger mit ihrer Haltung kommen. Wer ist denn der Intelligenz, der Schlauste, der Mächtigste? Und die sagt, Leute, so kommt ihr nicht mal ins Himmelreich hinein. Du brauchst diese innere Haltung, dieses zu sein wie ein Kind. Kinder interessieren nämlich bestimmte Dinge gar nicht wie uns Erwachsenen. Das ist nämlich das Spannende bei Kindern. Die schauen nicht so sehr auf den sozialen Status. Nicht, wer groß und klein ist, wer wichtig und unwichtig ist, wer arm oder reich ist. Das ist die Haltung, die ein Kind hat. Einige Ausleger gehen davon aus, dass sie sagen, ja, die Kinder seien so unschuldig, aber wer einmal ein Kind hat, das 3 Jahre alt geworden ist und älter, merkt, Kinder sind nicht unschuldig und nicht, die haben auch ihre. Das kann also nicht gemeint sein, dass man ohne Sünde sein muss oder sowas. Was für ein Unfug. Also da können 3- oder 4-Jährige auch schon ganz schön auf dem Kerbholz haben. Aber Jesus sagt sogar, Amen, Amen, ich sage euch, das ist ein Blick nach vorne, das wird nicht passieren, wenn man diese Haltung hat. Das ist eine sehr massive Warnung. Der Drang, groß zu sein, führt nämlich zu Unterdrückung. Er führt zu Zwang und führt zu Kontrolle. Und das führt dazu, dass man das Reich Gottes verfehlt. Wenn die Maßstäbe dieser Welt in die Gemeinde hineinbrechen, wenn die Werte und Kategorien von Macht und Machtausübung das Ziel sind, dann ist Gemeinde nicht mehr Gemeinde Jesu. Dann ist Jesus eben nicht mehr in ihrer Mitte. Dann sagt Jesus, dann macht euren Kram doch alleine. Deswegen ist dieser Vers 18 so wichtig, oder 20, ja, 18 Vers 20. Wo das passiert, wo ihr diese Haltung habt, wo ihr einander vergebt, da bin ich in eurer Mitte. Aber diese Einheit ist gefährdet. Wenn das passiert, dass die Werte der Welt hineinbrechen in die Gemeinde, dann ist die Gemeinde gottlos geworden. Und sie hat aufgehört, im wahrsten Sinne des Wortes, Gemeinde Jesu zu sein. Es ist lebensgefährlich für Gemeinden, wenn die Werte der Welt so durch die Hintertür hineinkommen und wenn Menschen anfangen, Kontrolle und Macht auszuüben. Wir denken an die Missbrauchsfälle in der Kirche. Wenn wir einfach nur die Kirchengeschichte der letzten 2000 Jahre unter Augen führen, dann ist es auch eine Geschichte von Versagen, wo dieses Gift die Kirche zerstört hat. Und wo es immer wieder diese Gnade brauchte von Gott. Umkehr zu Gott und sagen, Gott, wir brauchen die Werte des Reiches Gottes in unserer Gemeinde. Wir brauchen die Werte des Reiches Gottes und nicht die Werte der Welt. Weil da gibt es nur Unterdrückung. Jesus sagt, ihr braucht eine Umkehr, Buße tun. Und im Neuen Testament bedeutet Bekehrung nicht einfach nur etwas, was ich einmal in meiner Vergangenheit gemacht habe. Ich habe mich damals bekehrt, 1978 habe ich meine Hand gehoben, das reicht doch. Das ist nicht gemeint. Im Neuen Testament ist Bekehrung, wie gesagt, nicht etwas Punktuelles, ein einmaliges Geschehen, sondern ein lebenslanger Prozess. Ich muss immer wieder meine Gesinnung erneuern. Der Römerbrief spricht davon. Paulus, wenn er im Philipperbrief das anspricht, der habe ich gerade gesagt, den Christushymnus. Das ist immer wieder die Herausforderung. Wie ist meine Gesinnung? Was denke ich gerade? Was ist in meinem Herzen? Und das ist etwas, das ich täglich, wo ich mir die Frage stellen will, was ist mein Herz? Was ist mein Denken über meine Geschwister? Was ist mein Denken über alles Mögliche? Das ist ein täglicher Prozess. Und das steht für die Jünger an. Nicht der Kämpfer, nicht der Denker, nicht das logische und sonstige Genie ist hier gefragt, sondern der Jünger, der wie ein Kind wird. Und dieser Veränderungsprozess in uns, dieser permanente Veränderungsprozess kann nur durch den Heiligen Geist passieren. Das ist Veränderung. Diese Veränderung ist auch Gnade. Letzte Woche schon gesagt, wie wichtig das Wort Gnade ist bei Paulus. Paulus sagt es sehr schön. Aber von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet, denn sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gottes Gnade, die mit mir ist. Paulus sagt, alles, was ich tue, tue ich eben heraus aus dieser Gnade Gottes, die in mir anfängt zu wirken. Der Geist Gottes ist es, der mich beschenkt, diese Veränderung möglich macht. Aber Jürgen hat das letzte Woche auch schon so gesagt, der Heilige Geist macht das nicht einfach brutal, indem er in unser Leben hineinbricht und uns unser Leben kaputt macht und zerstört und alles vernichtet, sondern er möchte eingeladen werden. Der Heilige Geist steht vor der Tür, darf ich hineinkommen oder darf ich nicht hineinkommen? Das ist die große Frage. Wollen wir diese Veränderung oder wollen wir sie nicht? Darauf kommt es an. Wenn wir dann die Verse 4 bis 5 uns anschauen, da heißt es dann, wer so gering wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Jesus macht hier deutlich, dass wenn man ihn ins Zentrum des Lebens rückt und ihn zum Herrn seines Lebens macht, wenn man verstanden hat, wer er ist, und wenn man verstanden ist, wer ich bin, dann wird deine Haltung Menschen gegenüber so sein, dass du nicht auf sie herunterschaust, dass du Menschen nicht verachtest, dass du nicht auf diejenigen herunterschaust, die ärmlich sind, die gering sind oder Menschen, die keinen so hohen Stand oder keine so hohe Kultur haben. Das Problem im sozialen Gefüge unserer Gesellschaft ist doch häufig, dass die Reichen und die Mächtigen denken, dass sie es verdient haben. Ich habe mir das hart erarbeitet. Ich habe mir was Tolles ausgedacht. Ich habe mich ganz doll angestrengt. Und wenn man seine Gaben und Fähigkeiten als Besitz ansieht, dann hat man keine Verantwortung in dem Maße, wie wenn man seine Gaben und Fähigkeiten als Talente und Möglichkeiten als ein Geschenk von Gott ansieht. Wenn ich mich beschenkt bin von Gott, dann habe ich auch die Frage, was, Herr, soll ich denn damit tun? Was soll ich denn tun damit, dass ich vielleicht in Deutschland groß geworden bin und hier 13 Jahre zur Schule gehen durfte? Und bin ich besser als jemand, der in einem anderen Land nicht die Chance gehabt hat? Oder was soll ich denn tun, wenn ich vor vielen Jahren als Theologiestudent ins Gefängnis gegangen bin und einem 21-Jährigen begegnet bin, der schon 4 Jahre im Gefängnis saß? Und er mir erzählt hat, ich bin als 3-Jähriger von meinem Vater vergewaltigt worden. Ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Was hat er für Startbedingungen gehabt ins Leben? Was hätte daraus werden können? Kann ich mal darauf runterschauen und sagen, was für ein blöder, ich glaube, er war Gewalttäter oder sowas. Nee. Ich habe so geniale Bedingungen gehabt und bin von Gott so reich beschenkt worden und ich möchte damit verantwortlich umgehen. Ich bin auch kein Stück besser. Was ist die Haltung? Wenn du in unserer Gesellschaft groß bist, was ist deine Haltung dazu? Ich habe mir das hart erarbeitet, ich habe ein Recht darauf oder ich bin reich beschenkt. Ich bin nicht besser als jemand anderes. Wir hatten einfach nicht die gleichen Startbedingungen. In unserer Gesellschaft ist es sehr, sehr entscheidend, in welcher sozialen Schicht du groß geworden bist. Das hat Einfluss darauf, wie sich dein Leben entwickelt. Wenn du in einer niedrigen sozialen Schicht in Deutschland groß wirst, ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass du da nicht rauskommst. Wir haben in Deutschland auch so eine Art von Kastensystem. Aber im Reich Gottes soll das nicht so sein, sagt Jesus hier. Im Reich Gottes gibt es andere Werte. Und das Miteinander in der Gemeinde soll nicht bestimmt sein von diesem Kastensystem, sondern Schwestern und Brüder, die sich auf Augenhöhe begegnen. Egal, wo du herkommst, egal, was du kannst, egal, was für ein komischer Vogel du vielleicht in den Augen der Welt bist, hier in der Gemeinde, da sind wir gleich viel wert. Und wir sind Kinder des Königs der Könige. Das ist unsere Haltung. Ich will zum Schluss 2 Dinge aus diesem Text betonen. Erstmal die Frage, wie kommt man ins Reich Gottes hinein? Das ist eine wichtige Frage. Wie kommen wir ins Reich Gottes hinein? Und wenn du dir die Frage vielleicht selber heute stellst, und denkst, meine Schuld ist so groß oder ich bin nicht schlau genug oder ich bin nicht was weiß ich was genug. Dann darf ich dich einladen, bei Jesus reicht es, wenn du in dieser Haltung eines kleinen Kindes kommst und sagst, Gott, ich bin nichts, ich habe nichts, ich kann nichts, nimm mich doch bitte auf in deinem Reich. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil dein Sohn Jesus alles für mich gemacht hat. Darauf kommt es an. Jesus sagt, ihr könnt alle kommen. Es kommt nicht auf dich an, sondern auf die Haltung, die du hast. Wenn du sagst, ich habe alles richtig gemacht, ich habe moralisch mich nie verfehlt, ich bin der große Held, dann kannst du dich in die Reihe der Pharisäer stellen, die das auch gesagt haben. Und Jesus hat gesagt, tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Aber wenn du sagst, ich habe verkackt, ich habe so viel gesündigt, ich habe es nicht auf die Kette gekriegt, ich bin nicht der Held, dann kannst du kommen. Die Leute sind willkommen bei Jesus. Die zweite Haltung ist der zweite Punkt. Diese Haltung wie ein Kind hat etwas damit zu tun, wie wir als Gemeinde miteinander unterwegs sein sollen. Praktisch heißt das, dass wir eben nicht nach Ehre streben, sondern voller Vertrauen Gott und der Gemeinde dienen, egal an welcher Stelle wir sind. Gerade so erfüllt sich an uns die Verheißung Jesu Christi. Und dieser Text wirft auch Fragen auf zu Gemeinde und zu Strukturen in Gemeinden. Jesus sagt hier, es gibt kein Oben und kein Unten. Es muss immer klar sein, dass Gemeinde Jesu einen Leiter hat und das ist Jesus Christus. Es braucht nicht Leiter, die oben stehen und denen man dann einfach blind hinterher dackeln muss. Kirche ist leider oft zu einem System geworden, wo es eine Organisation gibt und Menschen sich häufig mehr mit menschlichen Leitern identifizieren als mit Jesus selbst. Das macht das Volk Gottes passiv und träge. Leider häufig auch in unseren Freikirchen. Da gibt es eine moderne Form von Ablasshandel. Wenn du deinen Zehnten zahlst, lassen wir dich einfach in Ruhe. Ich weiß, es passiert bei uns in der Kirche nicht, aber in anderen Freikirchen soll es vorkommen. Bezahl deinen Zehnten und wir lassen dich in Ruhe. Du kannst machen, was du willst. Leiterschaft ist nach dem Neuen Testament dafür da, damit Menschen tiefer in Christus leben können. Nicht um eine fromme Maschinerie am Laufen zu halten, sondern um Nachfolger zuzurüsten. Wenn ich an den Epheser 4 denke, da geht es um den fünffältigen Dienst. Und da heißt es nicht, damit ihr ein tolles Gebäude haben könnt, sondern er sagt, damit die Gläubigen zugerüstet werden zum Dienst. Darum geht's. In der Gemeinde geht es nicht um Titel oder Abzeichen, es geht immer um Haltung. Das macht Jesus hier deutlich. Es geht immer darum, um die Frage, welche Frucht entsteht durch dein Leben? Was kann man denn sehen, was aus deinem Leben passiert? Das ist die Frage. Und am Ende müssen wir nicht übereinander den Stab brechen, sondern am Ende müssen wir Gott das überlassen. Die Frage ist, wenn wir diese Haltung haben, dass wir uns so auf Augenhöhe begegnen, dann gibt es sicherlich Leute, die die Aufgabe haben, Dinge zu leiten. Gar keine Frage. Aber die Frage ist, wie gehen wir miteinander um? Wie begegnen wir einander? Das ist die entscheidende und zentrale Frage. Ist Christus in unserer Mitte oder nicht? Wenn wir das mehr als einen Teil aus dieser Rede hervorstechen. Und ich möchte schließen mit einem Gedanken aus dem 1. Korintherbrief, im 1. Korinther 3, wo es einen Streit gab in der Gemeinde Korinth. Und Paulus sagt, was ist denn nun mit Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie. Diener sind sie, nicht Herren. Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es dem Herrn einem jeden gegeben hat. Sagt Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder das der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Liebe Gemeinde, wir sind alle Gottes Mitarbeiter. Wir sind alle Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich einen Grund gelegt, als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann aber niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Christus Jesus? Amen. Liebe Gemeinde, lasst uns aufstehen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Jüngern etwas mitgegeben hast.